den Kummerzart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, zur Pflege für deine Examenbereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit einem langersehnten Wunschthema, nämlich einem weiteren Expertenstandard zum Thema Schmerzen natürlich. Und zwar mit niemand Geringerem außer Nils. Und deshalb darfst du dich selber mal vorstellen. Wer bist du denn und warum bist du jetzt wichtig?
Ja, vielen Dank für das freundliche Hallo und für die Einladung. Ich bin Nils Wommelsdorf und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass ich irgendetwas Besonderes bin, aber ich brenne für ein für manche vielleicht etwas schräges Thema, und zwar Schmerz. Ich bin Krankenpfleger aus dem letzten Jahrtausend, wenn man so will, und habe über die Jahre in verschiedenen Settings gearbeitet und bin dann irgendwann 2008, glaube ich, war es, in der Palliativversorgung hängen geblieben. Erst stationär in einem Hospiz 4 Jahre und jetzt seit insgesamt 13 Jahren oder so in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Sprich, ich fahre zu den Leuten nach Hause oder in Langzeitpflegesettings und versorge sie da palliativ. Und das Schmerzen, Riesenthema. Also vielleicht weiß das der, die eine oder andere ja. Schmerz ist das große Symptomfeld in der Palliation. Da gibt es auch andere schlimme Dinge, aber der Schmerz ist allen immer sehr präsent und ist auch das, wovor die meisten Menschen Angst haben. Was ich gemerkt habe, auch so durch Fortbildung, also ich habe dann 2013/14 eine Pain-Nurse-Fortbildung, also Schmerzpflege-Fachperson, wie auch immer man das auf Deutsch nennen möchte, gemacht, ist, dass der Schmerz in ganz vielen anderen Bereichen eben auch ein Riesenthema ist. Und deswegen hat sich das für mich so rauskristallisiert. Und mittlerweile bin ich halt auch in vielen anderen Settings unterwegs, auch seit 13 Jahren als Dozent und als Autor. Immer Schmerz und Palliation. Und dafür bin ich dann anscheinend hier genug Fachmensch, dass ich hier sitzen darf und mit dir zusammen über dieses Thema rede. Expertenstandards, Schmerzmanagement in der Pflege.
Das hast du sehr gut zusammengefasst, weil du wirklich dadurch ja auch viel mehr Wissen hast als ich. Und wir wollen ja allen ZuhörerInnen da draußen und vor allen Dingen Auszubildenden ganz viel mitgeben. Und ich darf mal die schnöde Pädagogin machen und mit dem Fachwissen anfangen, um die gute Reihenfolge einzuhalten, und würde die Definition zum Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege vorlesen.
Das Fachwissen.
Aktualisiert 2020. Es wird an einer Überarbeitung gerade auch gearbeitet und wir gucken jetzt, wie die Definition ist, nämlich dieser Expertenstandard definiert pflegerische Maßnahmen zur Erkennung, Linderung und Vorbeugung von Schmerzen bei Menschen aller Altersgruppen. Ziel ist es, Schmerzen systematisch zu erfassen, individuell zu bewerten und wirksame Interventionen einzuleiten. Der Standard betont die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Einbeziehung der Betroffenen in den Behandlungsprozess. Er dient als Qualitätsinstrument zur Sicherstellung einer professionellen und bedarfsgerechten Schmerzversorgung. Jetzt kommt natürlich jetzt die große Frage, was sind denn dann Schmerzen?
Ja, was sind Schmerzen? Das ist total kompliziert, könnte man irgendwie sagen, weil Schmerzen ist sowas Umfassendes und alle Menschen definieren Schmerzen ja unterschiedlich. Ich habe ja einmal die aktuelle Definition von der WHO, von der World Health Organization, und zwar: Schmerz ist eine mit tatsächlicher oder möglicher Gewebeschädigung oder der Vorstellung einer solchen verbundene, unangenehme Wahrnehmungs- und Gefühlserfahrung. Irre langer Schachtelsatz. Letzten Endes heißt es, und da möchte ich einmal Margot McCaffrey von 1968 zitieren: Schmerz ist das, was die Betroffenen darunter verstehen, und der liegt immer dann und dort vor, wenn ihn die Betroffenen spüren. Also eigentlich egal, was da ist, rein körperlich, es geht darum, die Leute empfinden einen Schmerz. Und das sagt auch die WHO.
Wunderbar. Das bedeutet, wir gucken jetzt mal so ein bisschen in den Expertenstandard etwas genauer rein, nämlich in die Qualitätskriterien. Die gliedern sich in Strukturkriterien für die Rahmenbedingungen, in die Prozesskriterien, die wir tatsächlich durchführen. Das ist immer das, was wir tatsächlich machen. Und dann haben wir irgendwas erreicht, nämlich die Ergebniskriterien. Die sind wichtig, hochgradig examensrelevant, werden immer abgeprüft in den Abschlussklausuren. Und deshalb, lieber Nils, magst du uns mal dazu ein bisschen mehr sagen? Was steht denn da so Schönes?
Ja, wer liebt sie nicht? Diese schönen Tabellen, drei Spalten gibt's. Wir kennen das ja alle auch aus den Pflegeplanungen. Da gibt's eine ähnliche Struktur. Also Strukturkriterien, das ist das, was eigentlich Stand sein sollte, was vorausgesetzt wird. Also ich habe Pflegefachpersonen, die ein aktuelles Wissen haben zum Schmerzmanagement. Also was wird wie, warum gemacht? Es gibt standardisierte Verfahren zur Schmerzerfassung. Das ist ja etwas, was so typisch pflegerische Tätigkeit ist. Also wie stark ist ein Schmerz? Wo liegt er? Wie oft tritt er auf? Solche Sachen. Dann Fort- und Weiterbildung zu diesem Thema sind etabliert in den Einrichtungen. Das geht ein bisschen an die Arbeitgebenden zurück, die das vielleicht dann auch in ihren Settings bereithalten sollten. Genauso wie die Hilfsmittel zur Schmerzerfassung. Sprich, eine Skala, ein Zettel, eine Anweisung, irgendwas, wie ich damit überhaupt einen Schmerz erfassen kann. Auch in der Dokumentation. Und als letztes die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sprich, es gibt nicht eine PNS, die macht alles. Es gibt auch erst recht nicht irgendwen aus der Medizin, die der alles macht, sondern es geht immer darum, dass ein vernünftiges Schmerzmanagement, eine interdisziplinäre, also zwischen den Berufsgruppen, eine gute Zusammenarbeit erfordert, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Die Prozesskriterien, dazu gehört, dass ein Schmerz regelmäßig und systematisch erfasst und dokumentiert wird. Das ist ganz wichtig, eben auch mit den verschiedenen Instrumenten, nennen wir die, mit den Assessments, das kennen ja viele wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen, die Kubitusprophylaxe und so, das sind so diese ganzen Klassiker eigentlich in der Pflege. Die habe ich ja auch, denn die Dokumentation, dass ein Schmerz doll ist oder nicht so doll ist und gestern war es schlimmer, bringt halt relativ wenig, wenn wir ein Schmerzmanagement machen wollen, also eine durchgehende Erfassung und Therapie von einem Schmerzzustand erreichen wollen. Die Pflegebedürftigen selbst und auch die Zugehörigen, das ganze Umfeld, muss mit einbezogen werden, denn Schmerz ist nichts Isoliertes. Vielleicht, wenn ich eine Operation hatte, ist es vielleicht eine kleine Wunde oder so, aber prinzipiell ist Schmerz immer etwas, was viel, viel mehr erfasst. Denn wer möchte unter tierischen Schmerzen am Wochenende gemütlich in die Diskothek laufen? Hat ja auch keiner Lust zu. Das umfasst immer deutlich mehr. Die Maßnahmen müssen individuell geplant werden. Also ich kann nicht sagen, dass alle Menschen, die Schmerzen haben bei mir im Wohnbereich oder auf der Station, dass diese alle dieselben Maßnahmen erfahren, sondern es ist eben sehr individuell unterschiedlich. Es ist ein Unterschied, ob es ein Mann mittleren Alters wie ich bin oder ob es eine ältere Dame in ihren 90ern ist. Wir können nicht alle dieselben Maßnahmen bekommen, weil sie uns nicht gleich gut helfen. Wirkung und Nebenwirkung werden kontinuierlich überprüft. Das ist eine Sache, wofür man denn doch relativ viel Fachwissen oftmals braucht, beziehungsweise wissen muss, wo man das Fachwissen erlangt. Denn in den meisten Bereichen gibt es ja auch so typische Maßnahmen und typische Medikamente, die für die meisten Menschen benutzt werden. Und zumindest da sollte man sich grob auskennen, sprich sowas wie, was sind Nebenwirkungen von Opioiden? Oder wann darf ich Ibuprofen nehmen? Wann macht Paracetamol meine Leber eher kaputt und ist nicht so sinnvoll? Solche Dinge. Und wenn wir das wissen und wenn wir eine gute Erfassung machen und durchgehend strukturiert diese Schmerzen verschriftlichen, also möglichst objektiv irgendwo dokumentieren, dann können wir auch erst die Behandlung anpassen. Denn es bringt nichts, einfach im Blinden zu stochern und den Leuten irgendetwas zu geben, in der Hoffnung, dass es dann auch irgendwie wirkt, sondern das geht nur, wenn ich weiß, was wirkt, wie stark, ausreichend stark, zu wenig oder schlägt es überhaupt an. Denn ich möchte ja zielgerichtet arbeiten. Das ist das Wichtigste, um überhaupt die Menschen, die wir behandeln, irgendwie compliant, also adhärent zu bekommen, damit sie die Therapie überhaupt mittragen. Ergebnisse, die ich dann haben möchte, ist, dass die Schmerzen der Betroffenen gelindert oder zumindest gut kontrolliert sind. Das ist etwas, das nennt sich dann stabile und instabile Schmerzsituation. Das heißt, die Menschen sollen mit ihren Schmerzen ein, so gut es möglich ist, normales Leben führen können, sprich ihre Sozialkontakte haben können, arbeiten gehen können, also durch ihren Tag kommen können, in eine stabile Situation kommen. die berichten dann über eine verbesserte Lebensqualität, eben die Vitalität, eben die Teilnahme an ihrem sozialen Umfeld. Meine Hoffnung ist natürlich auch, weniger Nebenwirkungen zu haben. Wenn ich die Nebenwirkung kenne, das hatten wir ja gerade, und auch dokumentiert, tritt etwas auf oder gibt es eine Gefährdung für etwas, dann kann ich natürlich auch verhindern, im besten Falle, dass zum Beispiel die Menschen nicht schlafen können. Oder, wenn wir wieder an Opioide denken, die Leute alle eine Obstipation haben. Das kann ich verhindern. Ich muss bloß wissen, was ich wann wie tue und wie ich es dokumentieren muss und worauf ich gucke. Die Betroffenen selbst sollen ihre Schmerzbehandlung verstehen, damit sie überhaupt mittragen. Niemand macht etwas mit, bloß weil das irgendeine Pflegeperson zu ihr sagt. Das funktioniert manchmal bei den Weißkitteln, bei uns Pflegeleuten eher seltener. Manchmal wird man sich's anders wünschen, aber Aufklärung ist eben ein ganz wichtiges Feld für uns alle. Und die Wirksamkeit des Schmerzmanagements muss regelmäßig evaluiert werden. Also wir müssen schon auch gucken, und das ist nicht nur Aufgabe der Leute, die im Qualitätsmanagement in irgendeinem Büro sitzen, sondern es ist auch unsere Aufgabe zu schauen, muss man hier was verändern, funktioniert es eigentlich gut? Denn das merken wir. Wenn die Menschen Schmerzen haben, ist unsere Arbeit auch nicht sehr schön. Und wir haben ja auch alle ein bisschen ethischen Anspruch an unser Handeln. Und Diane, ich weiß, ich rede ganz viel, aber du bist dran.
Wunderbar, danke für die Übergabe und das war sehr gut erklärt. Ich komme nochmal dazu, zu den Aufgaben des Expertenstandards und zu den Aufgaben des Schmerzmanagements, um das mal so ein bisschen auch zusammenzuraffen.
Die Aufgaben.
Es geht natürlich darum, Schmerzen zu erkennen. Manch ein Patient kann die äußern, manch einer nicht. Wir brauchen dann ja auch die Schmerzskalen. Wir müssen also erfassen und dokumentieren. Individuell müssen wir gucken und unsere Pflege danach planen und durchführen, um zu gucken, dass wir Schmerz verhindern oder mindern oder ihn verbessern oder ganz schmerzarm ihn einstellen. Wirksamkeit von Maßnahmen sind also regelmäßig zu überprüfen. Betroffene und auch Angehörige sind zu beraten. Nils macht das tagtäglich, beraten.
Und, ja.
Ja. Und mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten ist ja notwendig, weil ich brauche ja einen Palliativmediziner und irgendeine andere MedizinerInnen, um irgendwie die Medikamente verordnet zu bekommen und brauche auch mein ganzes Pflegeteam, also intra- und interprofessionelles Handeln. Kurz gesagt, erkennen, handeln, evaluieren, kommunizieren, kooperieren. Bevor wir in ein Fallbeispiel starten, dachte ich, wir machen mal noch ein bisschen WHO-Stufenschema der Schmerztherapie. Ach, ist ja vielleicht an der Stelle ganz kurz wichtig.
Das Wichtigste.
Also das WHO-Stufenschema. Ich glaube, das ist vielen zumindest vom Namen her bekannt. Es ist von 1986 ursprünglich. Da geht es darum, dass die WHO speziell für Tumorschmerzen, darum ging es ursprünglich eigentlich nur, eine gewisse Ordnung, eine gewisse Klassifikation in die Schmerzmedikamente bringen wollte. Denn zuvor und leider heute auch immer noch mal gibt es die Probleme, dass manche Leute einfach alles einnehmen, was sie für gut halten. Und dann sagt der eine das, der andere das und das ist chaotisch. Deswegen die Struktur richtet sich nach verschiedenen Stufen. Ich starte typischerweise mit nicht-opioiden Analgetika, also Schmerzmitteln. Da kennen wir alle einige von. Und viele haben wir auch zu Hause. Also der absolute Klassiker ist Metamizol, sprich Novaminsulfon oder Paracetamol. Dann eine ganz große Gruppe, das sind die sogenannten NSAR, nicht-steroidale Antirheumatika. Da kennen wir Ibu und Diclofenac. Und da kennen wir Naproxen und noch ein paar mehr, die man nicht so ganz häufig nennt. Dann haben wir eine zweite Stufe, die heißt logischerweise Stufe 2 und eine dritte Stufe, Stufe 3. Da verteilen sich die ganzen Opioide drin, sprich Wirkstoffe, die wie Opium wirken, also wie damals aus dem Schlafmoon das Morphium, also die Ursubstanz. Und die klassifiziert man heutzutage meist noch in schwache und starke Opioide. In der Mitte ist Morphin und alles, was stärker ist, ist stark, alles, was schwächer ist, ist schwach. Diese Grenze ist aber ziemlich aufgeweicht, denn diese Opioide, naja, das führt jetzt sehr weit, aber die kann man miteinander gegenrechnen und deswegen schwach und stark. Wichtig ist, da kommen die Opioide. Und wie es sich für ein gutes Drei-Stufen-Schema gehört, hat es natürlich eine vierte Stufe. Unten drunter gibt es ein großes Fundament, das nennt sich Co-Analgetika oder auf Englisch Adjuvants. Das ist mit Abstand die größte Gruppe an Medikamenten und die ist wirklich unendlich. Vielleicht kennt der oder ein oder andere sowas wie Pregabalin oder Corticoide. Vielleicht auch, das kennt vor allen Dingen die weiblich gelesene Person, glaube ich, ganz gut, Botylscopolamin. Sprich durch Buscopan und. Das sind wirklich hunderte verschiedene Medikamente aus den verschiedensten Gruppen. Und übrigens, falls sich jemand dafür sehr interessiert, dafür ist ein Pain-Nursing-Kurs ganz gut, denn da lernt man die alle mal kennen. Diese Gruppe ist unendlich. Genau, das ist so ein bisschen die Basismedikation. Da könnte man noch weiterspinnen, aber das ist, glaube ich, nicht das Wissen, was wir jetzt als Basis für alle auszubildenden Studierenden und so weiter voraussetzen müssen.
Nein, genau. Nur die Grundbasis. Und die hast du wieder mal sehr perfekt erklärt. Ich würde einmal zur individuellen schmerzbezogenen Pflege noch ein bisschen was sagen und dann gehen wir in die Skalen. Dann ist es nämlich wieder schön in der Reihenfolge.
Als Zusatzwissen.
Wenn wir also schmerzbezogene Pflege planen, dann achten wir ja nicht nur auf den reinen Schmerz, sondern natürlich auf die Lebensqualität des Menschen, auf die Individualität und auf Operationen, Erkrankungen und so weiter. Also auch auf nicht-medikamentöse Sachen, die ich machen kann, wie Lagerung, Druckentlastung und auch Kälte-Wärme-Anwendung als physikalische Anwendung, oft genannt in der Literatur bei Muskelverspannungen oder Entzündungen wirkt gut. Dann haben wir natürlich auch Ablenkung durch Gespräche, kann helfen. Man kann auch fragen, ob jemand Musik hat oder Musik mag, mit schönen Kopfhörern, um dann halt vielleicht nur die Musik zu hören. Manch einer, der ganz dolle Migräne zum Beispiel hat, ist dann wieder was Spezielles, die mögen eigentlich gar keine Geräusche oft. Beschäftigung kann auch helfen, also Ablenken von chronischen Schmerzen geht schon auch, aber das muss der jeweilige Patient ja wieder sagen, ob die Lagerung bequem ist, wie ob die Wärme oder Kälte hilft oder ob er Beschäftigung mag oder nicht. Genau, und dann kommt ja eigentlich erst hoffentlich die Schmerzmittelgabe, aber natürlich auch hier ist es wichtig zu gucken, wie stark sind die Schmerzen, weil wenn sie ziemlich stark sind, hilft vielleicht dann ja auch kein Gespräch mehr. Also muss ich immer die Wirksamkeit der Maßnahme prüfen. Das heißt, habe ich einmal in der Pflegedokumentation Schmerz erfasst und vielleicht auch Medikamente gegeben und dann steht aber nicht mehr drin in der Dokumentation, dass ich nochmal nachgefragt habe, ob die Schmerzen besser geworden sind, dann wird es im Zweifel sogar rechtlich kritisch, weil falls was passiert, heißt es, habe ich nicht gemacht. Ich habe den nie gefragt, ob es besser geworden ist. Also auch das muss ich immer aufschreiben und man sagt auch oft, Medikamentengabe wird so bei Schmerzen von 7 auf 3 gesunken. So was kann man dann zum Beispiel aufschreiben, wenn derjenige äußern kann, also in der NAS, also in der Rating-Skala von 10 bis 0, 10 am stärksten, 0 am gar keine Schmerzen, also am geringsten, war der Schmerz bei 7 nach Medikamentengabe auf 3 gesunken. Wir beobachten Gestik und Mimik, Körperhaltung und Bewegung, also auch nonverbale Signale ganz stark, ist insbesondere auch bei Patienten, die sich nicht gut äußern können oder Menschen, die sich nicht gut äußern können, wichtig, denn zum Beispiel Kinder können es nicht gut, so wie demenzkranke Patienten können zum Beispiel ja auch nicht gut. Auch hier gibt es spezielle Skalen, zu denen kommen wir nämlich gleich. Und grundsätzlich muss ich, wie gesagt, Fachwissen haben, um Nebenwirkungen zu dokumentieren. Auch die gehören in den Pflegebericht, wie Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Übelkeit, was so auftreten könnte, ob sie aufgetreten sind und muss halt deshalb gut bei Schmerzpatienten Rückmeldung einholen. Das ist sehr elementar, um halt die Therapie überhaupt anpassen zu können.
Das Wichtigste zur Erkrankung.
Wir hatten ja gerade bei den verschiedenen Kriterien kam ja immer wieder diese Schmerzerfassung. Und für die Schmerzerfassung brauche ich manchmal ein paar Hilfsmittel. Beziehungsweise, ich sagte ja, dolle Schmerzen, nicht so dolle Schmerzen, das ist nix. Das bringt nix, da kann ich nix drauf fußen lassen, da kann ich keine Therapie machen. Also gibt's ein paar verschiedene Assessment-Instrumente, also Erfassungsinstrumente. Und die kann man so grob unterteilen in Selbsterfassung und Fremderfassung. Dabei geht es immer nur um die Schmerzstärke. Das heißt also, da fehlt noch, wir hatten es ja auch gesagt, da fehlt so ein bisschen dieses Multidimensionale. Ne? Ihr wisst ja, der Mensch ist ein biopsychosozial-spirituelles Wesen und hat halt verschiedene Ebenen. Hier kann ich die Schmerzstärke zumindest mal fassen. Und das Typische, was wir alle kennen, das ist die numerische Rating-Skala, also eine 11-Stufen-Skala von 0 bis 10. 0, keine Schmerzen, 10, der stärkste für diese individuelle Person vorstellbare Schmerz. Das kennen wir, glaube ich, alle. Damit haben wir alle schon mal gearbeitet und man nutzt das meistens einfach, ja, der hat eine 3, der hat eine 4. Es ist aber noch nicht alles. Da muss natürlich gucken, ob die Leute Leute damit gut umgehen können. Denn erwachsene, auskunftsfähige Personen können das. Kinder ab dem Grundschulalter meist auch schon. Muss man so ein bisschen gucken, mit was sie gut umgehen können. Denn alternativ könnte ich zum Beispiel auch eine visuelle Analogskala machen, eine VAS. Das ist denn so ein Farbverlauf von grün bis rot. Bei grün kann ich gehen, bei rot muss ich stehen. Also von keine Schmerzen bis starke Schmerzen. Die kann ich dann oftmals, wenn ich sowas ausgedruckt habe, kann ich mir es umdrehen und dann sehe ich, was für ein Zahlenwert entspricht dem. Denn irgendwie muss ich es dokumentieren. Blassblau ist kein Schmerzwert. Ich kann das auch mit anderen Skalen machen. Es gibt auch Beschreibungsskalen, also eine verbale Rating-Skala mit keine Schmerzen, mäßig, stark. Es gibt verschiedene Gesichterskalen. Die sind eigentlich hauptsächlich für Kinder gedacht. Kinder, die eine Auskunft geben können, also sprich so ab Krippe, Elementaralter. Gibt es verschiedene. Ihr könnt mal gucken. Da werdet ihr auch verschiedene ganz schnell im Netz finden, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind. Man muss es ausprobieren und natürlich im Setting irgendwie anpassen. Und dann der große Bereich, die Fremderfassungsinstrumente, da das nun mal sehr häufig ist, in der pflegerischen Versorgung bei uns sind natürlich die Skalen für Menschen mit demenziellen Erkrankungen. Die ganz bekannten BSD, Beurteilung von Schmerzen bei Demenz, ist sehr geläufig. BISAT wäre eine andere, ZOPA. Eine ganz tolle neue Skala sind die PIKE 15 und PIKE 6 Skalen. Da geht es immer darum, was zeigen die Leute für schmerzbezogene Zeichen, sprich Gestik, Mimik. Vielleicht auch lautieren, also dass Leute aufstöhnen. Das mache ich auch bei Menschen mit verschiedenen Arten von Beeinträchtigung und Behinderung. Das kann ich bei Menschen unter Sedierung machen. Das kann ich bei Menschen unter Beatmung machen, bei sterbenden Menschen. Also da gibt es diese Instrumente, um von außen zu gucken. Und dann gibt es als drittes eben noch die große Gruppe an multidimensionalen Erfassungsinstrumenten, wo es dann eben um mehr geht. Nicht nur um den Schmerz und die Stärke, sondern da geht es auch darum, wie beeinträchtigt der Schmerz das normale Leben, das Soziale. Sozialleben, die Arbeit, den Schlaf, überhaupt die Lebensqualität. Denn das ist das große Ding und das versuchen wir zu verbessern. Und Liane hat es ja schon gesagt, eben indem wir verschiedene Maßnahmen kombinieren. Medikamentöse Maßnahmen als Basis meistens und dann versuchen wir weiter sowas zu stabilisieren, indem wir den Leuten Ablenkungsverfahren geben. Meditation, Qigong, autogenes Training, PMR, Virtual Reality, Biofeedback. Es gibt eine unendliche große Wolke an verschiedensten Möglichkeiten. Genau.
Perfekt.
Das Fallbeispiel.
Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht mit wieder einem netten KI-Bild. Und da bitte ich immer die Gäste an der Stelle, das Bild zu beschreiben. Wen siehst du da?
Also ich sehe da einen älteren Herrn, der sitzt auf seinen Gehstock gestützt auf einem Sessel und guckt uns eigentlich ja nicht wirklich freundlich, eher so ein bisschen, unwirsch an. Also wird so ein bisschen verkrampft, nicht so wirklich locker. Könnten Schmerzen sein, ich weiß ja noch nichts über den Herrn.
Ja, wollen wir mal gucken, wer das ist und was da los ist? Dann lese ich mal vor. Herr Uwe Marquardt, 68 Jahre alt, könnte sein, laut Bild, würde ich sagen, wurde vor 2 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen nach einer Hüft-TEP. Beim morgendlichen Hausbesuch klagt er über starke Schmerzen beim Aufstehen und Gehen. Er wird dann gefragt und er sagt, laut NRS, also laut Zahlenskala, hat er eine 8. Die Pflegefachperson kontrollierte die Schmerzmedikation, erinnert an die rechtzeitige Einnahme und unterstützt beim Anlegen einer Kältekompresse. Zusätzlich wird die Mobilisation behutsam begleitet und die Lagerung im Sessel angepasst. Beim nächsten Besuch gibt Herr M. an, dass der Schmerz laut NRS also gesunken ist auf 4 und er sich sicherer beim Aufstehen fühlt. Herr M. äußert sich erleichtert und kann besser mobilisiert werden. Die Wirkung wird dokumentiert, in der Übergabe kommuniziert, die Pflegefachperson dokumentiert aber zusätzlich auch die Beobachtung und informiert bei Bedarf den Hausarzt.
Die Analyse.
Klingt nach einem ambulanten Pflegedienst, wo morgens und abends jemand vorbeigefahren ist, würde ich jetzt mal sagen.
Das würde ich auch sagen. Und die hat es, glaube ich, ganz gut gemacht. Also wenn man mal so schaut mit der Erfassung, wunderbar.
Jetzt wollte ich dich gerade nach deiner Meinung zum Fallbeispiel fragen. Ja. Aber es ist ein realistisches.
Auf jeden Fall ist das realistisch. Das sind ja relativ häufige Sachen, dass die Menschen eine Operation hatten oder sonst wie eine Behandlung hatten. Vielleicht auch so ein Klassiker ist natürlich sowas wie Dekubitalulzeration und solche Geschichten. Das haben wir ja recht recht häufig. Aber was man hier, finde ich, ganz gut drin sieht, ist, dass da eine Schmerzerfassung gemacht wurde. Das Glück ist, dass der Herr Marquardt, 68 Jahre, ja auskunftsfähig ist. Ja, der sagt halt, ich habe eine 8 auf dieser Skala von 0 bis 10 und nach der Intervention, ob das nun eine Kältekompresse ist oder auch ein Schmerzmedikament, kann ja alles sein, geht der Schmerz runter auf NRS4. Nun würde man ja sagen, NRS4 ist ja immer noch ein Schmerz und das ist eben auch eine Sache, die ich gerade noch gar nicht erwähnt habe. Es ist auch wichtig herauszufinden, was ist für die Menschen selber ein tolerabler Wert. Man hat früher mal gesagt, der Wert muss in Ruhe unter 3 und bei Bewegung unter 5 sein. Da ist man zum Glück lange schon von weg, denn das ist eben sehr individuell. Manche Menschen ertragen selbst einen Schmerz bei 1 nicht, der ist für die völlig unerträglich und andere können halt einen Schmerzwert von 4 ab. Das ist prinzipiell alles in Ordnung. Da kommt auch wieder die Beratung ins Spiel. Aber so merke ich ja zumindest, es ist ein Weg und das ist eben wichtig. Ich merke, Kälte kann bei dieser Person helfen oder eben irgendwas anderes, was ich gemacht habe. Und so kann ich diesen Weg weitergehen und gucken, muss ich etwas verstärken, eine Medikamentendosis erhöhen, vielleicht länger oder häufiger mit der Kälte arbeiten oder sollte ich es lassen, weil es ja eh nichts bringt. Das finde ich nur raus, wenn ich so eine Erfassung mache und deswegen finde ich gutes Beispiel.
Absolut, das ist ein bisschen sehr perfekt natürlich und so sollte es eigentlich auch laufen, dass ich das alles schön danach dokumentiere. Was man auch häufig sieht, ist in Kliniken oder in Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, dass Bedarfsmed gleich richtig angesetzt wird. Ab NAS 6 irgendein darf Wert gegeben werden, das und das zum Beispiel. Genau, wartet ja auch oft leichter macht, gerade in Pflegeheimen, statt da den Arzt anrufen zu müssen, hat man schon mal gleich was bei Bedarf angesetzt.
Ja, und da ist halt wichtig, dass wir ein gutes Assessment machen. Also natürlich, klar, wir stellen keine Diagnosen, also keine medizinischen Diagnosen. Wir können pflegerisch was diagnostizieren, aber vor allen Dingen machen wir eine Erfassung. Das heißt also, wir reden mit den Leuten erstmal und gucken, wie ist das überhaupt? Nur so finden wir überhaupt raus, ob manche Leute Schmerzen haben. Denn ich glaube, ihr kennt alle die Menschen mit chronischen Schmerzen, die seit 40 Jahren rumlaufen, die einem sagen, nee, Schmerz habe ich nicht. Der Rücken, ach, der ist schon immer. Also genau so ein Schmerz wie der andere Schmerz, ganz egal. Und so finden wir halt raus, wie viel brauchen die, wo wollen die hin, was ist denn Ziel? Und dann kann man eben mit den Leuten aus der Medizin gut absprechen, ab diesem oder jenem wird diese oder jene Maßnahme. Und die sind dann angewiesen darauf, dass wir den zurückspiegeln, so, das hat gewirkt, hier brauchen wir mehr, hier brauchen wir weniger, hier brauchen wir was anderes. Das geht nur mit uns Pflegeleuten, Teamarbeit, interprofessionell.
Perfekt. Mir ist gerade noch eingefallen, wir haben zwar die Skalen jetzt durchgenommen, aber man erfasst ja nicht nur quantitativ den Schmerz, sondern auch qualitativ. Oft ja gut und wichtig, nicht nur zu fragen, wie stark die sind, sondern wo sind sie, strahlen sie aus?
Das ist viel wichtiger.
Genau. Inwiefern hat es eine Relevanz? Weil oft denkt man ja, es reicht doch zu wissen, ob die stark sind. Welche Relevanz hat es denn jetzt, wenn wir danach fragen?
Es hat eine Riesenrelevanz. Also wer den Expertenstand sich mal zu Gemüte führt, das geht ja erst darum, gibt es Schmerzen oder sind Schmerzen zu vermuten? Und dann kommt das sogenannte Assessment. Und in diesem Assessment sagt er ja diese Mehrdimensionalität, das erfasse ich. Aber für die Therapie ist halt extrem wichtig und eigentlich viel wichtiger noch als die Schmerzstärke, die Schmerzqualität und die Schmerzlokalisation und. Also Qualität bedeutet, wie fühlt sich ein Schmerz an? Die Lokalisation, glaube ich, können wir uns alle erklären, wo es ist halt am Körper. Das muss auch nicht nur eine Region sein. Dinge können ausstrahlen, Dinge können sich gürtelförmig anfühlen. Dann kommt die Dauer und die Häufigkeit dazu. Also der Klassiker, periodische Schmerzen, kennen wir alle. Da können aber auch Schmerzen sein, die mal anschwellen, mal abschwellen, vielleicht mal in der Remission sind, vielleicht auch mal ganz weg sind. Also das sind alles wichtige Infos, die wir brauchen, die aber natürlich auch die Kolleginnen aus der Medizin alle brauchen, denn danach richtet sich zu einem großen Teil die Medikation. Gerade die Schmerzqualität, also wie sich der Schmerz anfühlt, entscheidet über die komplette medikamentöse Therapie. Denn ich könnte jetzt schon lange erzählen, aber nur ganz kurz, vielleicht habt ihr mal gehört, neuropathische Nervenschmerzen, die fühlen sich immer so an, als wenn da irgendwas wäre, als würden da Ameisen laufen, als würde jemand mit einem Messer stechen oder als würde ich auf ein Elektrodraht beißen. Dann ist es irgendwas mit Nerven. Das wird komplett anders behandelt als ein Schmerz, der beispielsweise in den Organen krampfend sich anfühlt oder als ein Schmerz, der dumpf drückt oder, kennen wir glaube ich auch alle, den Arm vertreten, eine Prellung, eine Stauchung. Das ist nicht dasselbe. Das ist eine komplett andere Schiene, die ich da fahre und deswegen ist es sehr wichtig. Und wir sind da meist die Ersten, die sowas merken und sagen, warte mal, da brauchen wir kein Ibuprofen. Das fühlt sich an wie ein Ameisenlaufen. Das braucht eine andere Medikation.
Gut erklärt. Und deshalb leite ich dann noch über zur Analyse mit den Kompetenzbereichen.
Die Kompetenzbereiche.
Kompetenzbereich 1, einer der wichtigsten in der neuen Pflegefachkraftausbildung, weil wir ja die vorbehaltliche Tätigkeit haben und der Pflegeprozess muss einfach sitzen zum Examen.
Kompetenzbereich 1, Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Und hier bezogen auf das Fallbeispiel von Herrn M. können wir natürlich sagen, dass wir im Pflegeprozess entsprechend natürlich die Schmerzen mit einplanen müssen und auch gucken müssen, wenn er versorgt wird, dass er möglichst vorher schmerzfrei ist. Also wir machen eine konsequente Schmerzeinschätzung und zwar, um auch zu gucken, wann sind die Spitzen nach viel Bewegung oder morgens gleich nach dem Aufstehen, um zu gucken, was sagt er denn, was ist der Bereich, den er tolerieren kann, ist es eine 2 oder eine 3, braucht er mehr, braucht er weniger Schmerzmedikamente, müsste ich das dem Arzt zurückmelden und ich muss halt auch gucken, gibt es hier vielleicht eine Schmerzursache, die postoperativ da ist oder noch normal ist, ist die bekannt, wie sieht vielleicht dann die postoperative Wunde aus, sind da Entzündungszeichen, sollte ich vielleicht auch alles mal angucken, also ich mache auch ein komplettes Assessment und plane dann die Maßnahmen ganz gezielt mit Kälte, Lagerung, Medikation, Mobilisation, je nachdem, und gucke, dass ich die Wirkung wieder evaluiere und die Pflege dokumentiere. Eigentlich alles, was wir vorher gesagt haben, weil der Expertenstandard beschreibt ja nicht umsonst einen verbesserten professionellen Pflegeprozess zum Thema Schmerzen.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Kompetenzbereich 2 ist die Kommunikation und Beratung, die ja eh auch elementar ist, laut Expertenstandard und auch mehrfach in Studien auch bei den anderen Expertenstandards bewiesen wurde. Je besser ein Patient beraten ist und je eher er verstanden hat, warum wir was wie tun, je compliant ist er. Gespräche also mit Herrn M. zu führen über sein Schmerzempfinden, über die Medikamenteneinnahme, Anleitung, Aufklärung, über nicht-medikamentöse Maßnahmen, da hat mehr Kälte im Fallbeispiel, über die Rückmeldung, auch dass er das aktiv zum Beispiel selber mal sagt, ob es besser geworden ist, über empathisches Eingehen auf Sorgen, auch hier, Nils hat so wunderschön gesagt, biopsychosoziales, spirituelles Wesen, das heißt auch hier, wenn einem etwas belastet, kann das die Schmerzen verstärken und auch hier klare Informationen zum Vorgehen zu geben und das kann ich auch wunderbar in eine Pflegeplanung reinschreiben, wenn ich eine Beratung gemacht habe oder sie planen und dann auch Ergebnisse in der Pflegedokumentation wieder festhalten.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3, die Zusammenarbeit, egal inter oder intra. Einmal muss ich mit meinem Pflegeteam reden und mich abstimmen. Alle müssen Bescheid wissen. Es muss alles gut dokumentiert sein. Ich muss mich mit dem Hausarzt, der Hausärztin bei Bedarf abstimmen oder mit einem speziellen Arzt in der Palliativmedizin zum Beispiel und muss also hier diesen Austausch initiieren. Das ist meine Aufgabe als Pflegefachperson, weil ich bin am jeweiligen Pflegeempfänger und erfasse jetzt hier beim Fallbeispiel bei Herrn M. dieses und muss es dann natürlich ja weitergeben, weil ich die Symptome ja mitbekommen habe und tausche mich natürlich auch mit seinen Angehörigen aus. Er hat bestimmt auch eine Ehefrau oder andere Angehörige, wie eventuell Kinder, muss ich mit einbeziehen und auch weitere Dienste sind denkbar. Bei Herrn M. zum Beispiel angepasste Hilfsmittel, vielleicht machen die ja auch Schmerzen. Da kann ich mal den Provider ansprechen und gucken, ob man hier auf ein anderes Hilfsmittel, ich fand das nicht so günstig, was da auf dem Bild drauf war. So,
nee, weiß Gott nicht.
Ja, bei einer Hüfte wäre vielleicht schon unter am Gehstützen ein bisschen angemessener oder ein speziellerer Rollator. Oder, weil dieser Gehstock, der halb aussah wie ein Wanderstock, könnte durchaus ohne Fehlbelastung machen. Auch an sowas muss ich denken. Und dann arbeite ich auch wieder mit anderen zusammen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 4, Recht und Qualität. Da ist natürlich auch hier der Expertenstandard drin, der ist ja irgendwie mehrfach drin oder zieht sich irgendwie so durch. Eigentlich ist ein Expertenstandard durch, alle 5 Kompetenzbereiche durchzuziehen. Und zwar besagt das natürlich auch das SGB 11, dass wir sie hier anwenden müssen. Und an sich andere Rechtssachen, die wir hier zu beachten haben, ist natürlich Datenschutz, Dokumentationspflicht, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, ärztliche Anordnung, Delegation, Remonstration, falls irgendwas nicht gut angeordnet ist, solltet ihr demonstrieren. Und halt die ganze Qualitätssicherung braucht eine Evaluation. Da werden wir wieder, ich muss die Ergebnisse halt nun mal auch schriftlich festhalten.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 5, auch der Expertenstandard, ist natürlich eine evidenzbasierte Sache, weil der aus mehreren Studien vernünftig zusammengeschrieben ist und somit ist alles, was ich hier anwende, über den Expertenstandard und grundsätzlich auch alle anderen Sachen, die ich anwenden möchte, wie nicht medikamentöse Sachen, evidenzbasierte Maßnahmen, die hier auch im Expertenstandard empfohlen werden. Und wenn wir dann in die Ethik gehen, wir haben individuelle Lebenssituationen zu respektieren, auch das sagt ja der Expertenstandard, und die Definition von Schmerz individuell und Selbstbestimmung zu wahren, also die ethischen Prinzipien hier einzuhalten, und das macht professionelles Handeln aus. Wir bleiben auf dem aktuellsten Wissensstand, kommen immer neue Medikamente dazu oder neue Therapieformen, alternative Therapieformen und so weiter. Also ich glaube, eine Pain-Nurse oder Palliativpfleger, Nils nickt, probiert immer auf dem aktuellsten Stand seines beruflichen Wissens zu bleiben.
Hallo, wir möchten dich kurz auf eine neue Lernressource für die Pflegeausbildung aufmerksam machen.
Der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege veröffentlicht gemeinsam mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelernen mit Podcast.
Das Buch richtet sich an Pflegeschülerinnen und Auszubildende und unterstützt gezielt bei der Vorbereitung auf das Examen.
Es bietet strukturiertes Prüfungswissen, praxisnahe Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen sowie Hinweise für die Praxisanleitung.
Die Inhalte sind verständlich aufbereitet und verbinden Theorie mit praktischer Anwendung.
Weitere Informationen zu Pflegelernen mit Podcast findest du in den Shownotes. Dann haben wir was aus der Forschung mitgebracht. Magst du uns mal was erzählen?
Du hast ja gerade schon so einen schönen Einstieg da gewählt.
Die Forschungslage.
Also klar, Forschung, es verändert sich tierisch viel. Es kommen neue Medikamente dazu, ja, aber eben auch ganz viel Nicht-Medikamentöses. Beziehungsweise wir kennen ganz viel und nach gibt es auch mal Forschung dazu, die auch die Wirksamkeit bestätigt. Also so ein absoluter Klassiker, das hatten wir schon ein paar Mal jetzt auch in dem Fallbeispiel, ist halt so eine Kältetherapie. Da kann man auch Wärmetherapie genauso dazu schmeißen. Da fallen letzten Endes auch so altbekannte Mittel wie Quarkwickel oder auch, falls jemand aus Österreich zuhört, Topfenwickel oder Kartoffel. Wickel und heiße Rollen und es gibt ja ganz viele Sachen. Und schön ist, es wird immer mal wieder nachgewiesen, dass es wirkt, und hier ist auch eine schöne Studie von 2023, also ziemlich neu. Falls ihr die selber suchen wollt, da steht komischerweise naturheilkundlich. Naja, kann man drüber diskutieren. Physikalische Methoden wie Wärme und Kälte sind halt wirklich ein pflegerischer Klassiker. Aber das Ganze kann man natürlich noch viel weiter spinnen, also es gehören auch sowas wie Aromatherapie dazu. Es gibt viele aromapflegerische Maßnahmen, die auch evidenzbasiert sind. Denkt an Pfefferminz, denkt an Nelke, da gibt es Ingwer, es gibt ganz, ganz viel und ihr werdet da auch das eine oder andere finden, wenn ihr mal ein bisschen sucht, zum Beispiel mein Buch später, irgendwann mal. Genau, und weiter reden wir eben von, ich hatte vorhin gesagt, die Entspannungsmethoden, von denen es unendlich viele gibt, die auch viel durch Pflegekräfte gemacht werden können. Niemand erwartet jetzt, dass man einen kompletten Yoga-Kurs macht in irgendeinem Behandlungszimmer, aber es geht zum Beispiel auch darum, dass man mit Menschen zusammen vielleicht so meditativ ablenkend irgendwas macht. Virtual Reality ist eine Sache, für die ich total brenne. Also das ist eine Sache, da brauchst du gar keine große Anleitung und diese Immersion, dieses Abschirmen ist halt total. Also du bist total weg und Menschen ertragen deutlich mehr Schmerzen, ohne dass sie eben so viel zusätzlich Medikation oder so brauchten. Es hält sie gut ab und es hilft als Prophylaxe, und das haben wir auch bei der Kälte, um den Kreis zu schließen, zum Beispiel auch vor prozeduralen Schmerzen. Sprich Schmerzen, die wir auslösen, wenn wir Blut abnehmen oder einen Verbandswechsel machen oder Leute positionieren.
Sehr gut. Man merkt dein Expertenwissen und dass du Praxisanleiter bist und du kannst wirklich gut erklären. Und deine Stimme ist einfach wunderbar.
Ja,
und
vielen Dank, nehme ich an.
Sehr gut. In diesem Sinne leite ich nämlich dann über, dass deine wunderschöne Stimme uns jetzt noch ein paar Praxistipps am Ende dalassen kann, sowie vielleicht auch ein bisschen Berufserfahrung von dir. Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deinem Leben.
Die Berufserfahrung.
Genau, also ich habe in meinem Leben natürlich auch ein paar Settings durchlaufen und bin jetzt so im Rahmen von der SHPV, von dieser ambulanten Palliativversorgung, eben auch viel in der Langzeitpflege und halte da auch Seminare und so auch in Kliniken, überall. Und was man generell für alle Settings nochmal sagen kann, ist, dass dieses Wissen, mit dem wir zum Beispiel eine Anamnese von Schmerzen machen, halt die Grundlage für alles ist. Also das sind wir in der Pflege, wir beobachten die Menschen, wir schauen genau drauf und gerade in Langzeitpflegesettings, ob nun stationär oder ambulant, haben wir natürlich auch eine Verlaufsbeobachtung. Wir wissen vielleicht, wie die Leute mal waren, gestern, vorgestern, vor 2 Wochen und können halt sehen, wie haben sie sich verändert. Also gerade dieses Nonverbale und viel Soziale und Psychische, das können wir da beobachten. Das geht natürlich jetzt, wenn man in einer peripheren Chirurgie oder irgendwie, was weiß ich, im Aufwachraum ist oder so, ist das eine andere Geschichte. Diese Anamnese, die brauchen wir trotzdem überall. Was wir auch brauchen, ich hatte es gerade schon kurz gesagt, ist eine Prophylaxe vor prozeduralen Schmerzen, denn das ist etwas, was gerade wir Pflegenden wirklich selbst in der Hand haben, ob wir eben schauen, wie klären wir Menschen auf, dass es gleich mal piekst oder hier mal drückt und zieht. Achten wir vielleicht auch darauf, denn das initiieren wir ja auch aus der Pflege, dass die Menschen eine Bedarfsmedikation vor einer schmerzhaften Prozedur bekommen. Ganz wichtige Sache. Oft vernachlässigt, aber extrem wichtig. Oder dass wir eben mit Kälte oder vielleicht auch mit, kennt ihr wahrscheinlich auch, Lidocaincreme. Kennt diese Creme, die Kinder kriegen vor einer Blutentnahme. Das kann man auch bei erwachsenen Menschen machen. Also wir können schauen, Schmerzen vermeiden. Damit verhindern wir, dass Schmerzen stärker werden, dass Schmerzen chronifizieren, also irgendwann gar nicht mehr weggehen. Denn das ist ja das Ziel, dass die Menschen da gar nicht zukommen. Wir müssen die Augen offen halten, wir müssen darauf achten, was passiert und vielleicht auch mal Leute gezielt fragen, kann es sein, dass sie Schmerzen haben? Sie wirken irgendwie nicht entspannt. Und viele kommen erst dann da raus und erzählen erst dann, dass sich da eigentlich etwas bedrückt. Dafür müssen wir sensibel sein.
Das hast du wunderbar gesagt und ich glaube...
Und pathetisch.
Ja, aber das ist doch die perfekten Abschlussworte und deshalb sagen wir auch an dieser Stelle noch, du hast selber einen wunderbaren Podcast, der heißt Wie, wenn man jetzt noch mehr zum Thema Schmerzen wissen möchte.
Eigentlich total easy. Schmerz, der Podcast. Einfacher geht's nicht. Und da findet ihr eben ganz viel zu diesen Themen. Da findet ihr auch Infos. Ich mache nochmal kurz ein bisschen Werbung, Liane. Da findet ihr auch ganz viel Werbung und Infos zu meinem Buch, was irgendwann 2026 mal rauskommt, ganz hoffentlich. Und wenn ihr mehr zu den Themen wissen wollt, also hört da einfach mal rein. Da findet ihr verschiedene Schmerztypen, Interviews mit spannenden Pain-Nurses aus Deutschland, Österreich und so weiter. Und auch neue interessante Sachen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, wie zum Beispiel das EDPN, das European Diploma in Pain Nursing, für das ich kurz Werbung machen will, denn ich habe es gerade bestanden.
Wunderbar, sehr, sehr gut. Und man findet dich überall so, bei Social Media, oder? Bei Facebook, bei Instagram, überall findet man dich, wenn man deinen Namen sucht. Und
ja, ich bin immer unter meinem echten Namen, genau.
Also nicht unter Pseudonym, man findet dich. Und wie kann man sich dann bei dir melden, wenn man sagt, komm mal zu uns und mach ein Seminar?
Ja, also sehr gern natürlich über die entsprechenden Social Media Portale oder auch über meine Website, das geht auch. Da kann man mir direkt eine Mail, eine Nachricht schreiben. Ganz easy bin ich zu erreichen. Und meistens melde ich mich auch recht schnell zurück.
Sehr gut. Dann Dankeschön, dass du da warst. Es war mir ein Fest.
Mir auch. Vielen lieben Dank dir.
Tschüss.
Tschüss.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, sorg Pflege für deine Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, sorg Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.